Der Sankala Marketing Podcast.
Dirty Deeds Done Well hat sich einer Mission verschrieben, nämlich Heldentaten und Untaten des Marketings zu würdigen. Das Dirty Deeds Done Well Ranking schafft ultimativ Klarheit, hochsubjektiv, kontrovers und in der Regel akademisch korrekt werden jeweils die Top 3 einer Marketingdisziplin benannt.
Ich habe heute die Freude, eine Top 3 vorzustellen, die mir über die Jahre nicht ans Herz gewachsen sind, sondern eher zu Missverständnis und längeren Diskussionen in einigen Unternehmen immer wieder geführt haben. Und ich würde gerne versuchen vorzustellen, die 3 gefährlichsten Value Propositions, die sich ein Unternehmen aussuchen kann, beziehungsweise mit dem ein Unternehmen argumentieren kann, warum es besser als die Konkurrenz ist und besonders relevant für seine Kunden ist. Das hat jetzt viel mit Stereotypie zu tun und ich möchte das auch nicht immer auf ein Unternehmen nur runterbrechen, sondern es sind einfach wieder Kategorien, die einem immer wieder über den Weg laufen. Und ich würde mit dem Platz 3 starten und der Platz 3 ist derjenige, den man sehr häufig in Unternehmen antrifft, die daran glauben, dass es einen funktionalen Produktvorteil gibt, den man ausspielen kann, beziehungsweise dass es etwas Objektives gibt, was einem vom Wettbewerb abgrenzt. Und diese Value Proposition heißt, wir sind klar besser als die anderen, vor allen Dingen der eine Konkurrent, den man einfach immer wieder schlägt. Um das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, gibt es eine sehr schöne Geschichte dahinter, die wird auch vielen bekannt sein. Das ist die große Diskussion um Pepsi versus Coca-Cola. Wer schmeckt wirklich besser? Und dort gab es mal dann in den 80er und 90er Jahren auch die Pepsi Challenge, die damals hieß, du trinkst aus 2 Gläsern, wo die Marken abgedeckt sind und du trinkst aus dem einen Glas und aus dem zweiten Glas und stellst dann fest, dass eins klar besser schmeckt und dann zieht man dann die Banderolen runter und dahinter ist Pepsi, obwohl man eigentlich Cola-Trinker ist. Und dann hat Pepsi einem eigentlich immer wieder gesagt, warum trinkst du eigentlich das, was dir nicht schmeckt, weil es nicht um den Geschmack ging, sondern eigentlich darum geht, ob diese Marke dann auch wirklich relevant ist. Daraus hat Pepsi eine Riesenkampagne auch gemacht, die auch in einigen Ländern heute fast immer noch läuft. Choice of the New Generation, also die Wahl der schlauen Menschen, die jünger sind, die nehmen halt Pepsi. Angefangen von Michael Jackson über MC Hammer bis heute. Das Gegenteil ist eigentlich meiner Meinung nach richtig, indem man sich ja darauf fragt, was ist wirklich für den Kunden relevant. Und das sieht man schön bei Coca-Cola, die im Gegenzug It's the Real Thing geboren haben. You can't beat the real thing. Da geht es dann nicht um den Geschmack, sondern eigentlich die Authentizität der Coca-Cola-Marke damals mit einem American Lifestyle, die extrem dazu beigetragen hat, sich zu differenzieren. Das hat bei Coca-Cola eine Weile gedauert, bis man das gelernt hatte. Aber in dieser Kategorie, wir sind klar besser als die anderen, weil wir einfach einen objektiven Vorteil haben, halte ich für eines der gefährlichsten Leistungsversprechen, landet aber erstmal auf Platz 3, weil da kommen noch 2 andere.
Das wichtige Adjektiv, was du benutzt, ist objektiv. Subjektiv, also was nehmen Kunden wahr oder was sollen Kunden wahrnehmen, dann spielt es natürlich eine immens zentrale Rolle, dass ich als Anbieter behaupte, ich biete in einer bestimmten Disziplin die beste Leistung an. Und von daher bin ich da nicht ganz einverstanden, das als gefährliche Value Proposition zu bezeichnen.
Ich stimme dir da schon in gewisser Art und Weise zu, wenn es eben besonders reduziert auf dieses Wir sind besser ist, also ohne es zu begründen, warum und wenn es dann sehr funktional rübergebracht wird. Ein anderes Beispiel, was ich immer im Kopf habe, ist eben Samsung gegenüber Apple. Ich finde, da ist eine ähnliche Qualität drin wie zwischen Pepsi und Coca-Cola. Wo es dann aber wiederum sehr gut funktioniert, ist ja, wenn es dann mit einem gewissen Augenzwinkern gemacht wird, wenn begründet wird, warum man besser ist. Und da habe ich gleichermaßen eben auch die Vergleiche im Kopf, die vergleichende Positionierung zwischen Apple und Microsoft zu beginnen. Und da hat es wiederum meiner Meinung nach sehr gut funktioniert, weil man eben rübergebracht hat, warum ist man besser, ohne das zu begrenzen auf eine Funktionalität, auf ein besonders gutes Smartphone oder auf einen besonders guten Geschmack. Und dann geht es meiner Meinung nach sehr gut auf. Auch wenn ich grundsätzlich eben dieses Angreifen immer so ein bisschen weniger souverän finde.
Also wie gesagt, Platz 3, da gibt es noch Schlimmeres. Also ich bin da bei euch, dass man das noch diskutieren und differenzieren kann. Aber es geht mir wirklich um diesen Unterschied zwischen objektiv und subjektiv wahrgenommen. Und dieses subjektiv Wahrgenommene ist natürlich der Vorteil, den man auch spielen kann.
Der Punkt ist, wenn du möchtest, dass dein Leistungsangebot als besser wahrgenommen wird, musst du es halt irgendwann mal sagen. Die Frage ist aber wie.
Ja, und zwar interpretiert aus Sicht der Kunden und nicht interpretiert aus dem objektiven Stoßdämpfervorteil, den die deutsche Automobilindustrie den Japanern immer untergejubelt hat.
Es geht um schlichte Glaubwürdigkeit.
Ich komme mal zum Platz 2, weil der kommt aus einer Ecke. Das hat viel, glaube ich, mit dem Kulturkreis auch zu tun. Es gibt in Amerika immer wieder Unternehmen, die eindeutig in ihrer Value Proposition sagen, du musst gar keinen anderen wählen, weil wir sind die Nummer 1 für dich und mit der Nummer 1 wählst du immer den richtigen. Das ist im amerikanischen Kulturverständnis etwas, was absolut vorrangig ist und was auch Unternehmen wie Hertz jahrelang geholfen hat, um sich als Nummer 1 im Mietwagenmarkt zu differenzieren. Das findet man auch bei anderen Unternehmen, wie zum Beispiel bei Salesforce, die über Jahre ihren Marktanteil im Bereich der CRM-Software hervorgehoben haben und gesagt haben, wenn du mit Salesforce gehst, dann gehst du automatisch mit der Nummer 1 und dann kann dir eigentlich gar nicht viel passieren. Gerade bei den Startups in den Vereinigten Staaten kam das extrem gut an. Das Problem mit der Nummer 1 ist ein Kulturproblem, glaube ich, was man auch mal wieder feststellt, wenn man dann mit Unternehmen hier im europäischen Kulturkreis oder vielleicht auch gerade im deutschsprachigen Kulturkreis arbeitet, dass die Nummer 1 nicht immer so ganz so positiv besetzt ist, wie das viele sehen, weil man liefert sich eigentlich der Nummer 1 häufig aus und gerade im Mittelstand ist das, gerade im B2B-Bereich immer eine Diskussion, da heißt, brauche ich da jetzt so einen Großen, der mich da dominiert oder sollte ich mir nicht lieber jemanden Kleineren suchen, der mehr in meiner Liga spielt und auch besser versteht, worum es bei mir geht. Und gerade im IT-Bereich stellt man dann immer fest, dass dann vielleicht der mittelgroße Player doch der bessere Partner ist, als wenn man sich auf den Großen einlässt. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch noch die Debatte, ist die Nummer 1 wirklich derjenige, der sich am meisten Mühe gibt? Und da gibt es ja dieses schöne Beispiel mit Avis, die aus der Nummer 1-Strategie von Hertz dann abgeleitet haben. Ja, die sind die Nummer 1, but we try harder. Was für den Kunden, glaube ich, eine relevantere Position ist, als sich nur auf schiere Größe zu verlassen. Aber dieses dran glauben, dass man in einer Kategorie die Nummer 1 ist und dann fallen einem die Kunden in die Arme, halte ich für eine ganz kritische Geschichte. Gerade wenn es darum geht, ist das der Wert, den ich meinem Kunden wirklich verspreche, sprich die Value Proposition.
Ja, ich stimme dir dazu. Gefährlich, weil eben auch irrsinnig wirkungsvoll. Ich bin die Nummer 1, ist eine glasklare Botschaft. Die Frage ist halt tatsächlich, kannst du das unterfüttern? Und das Zweite, was du erwähnt hast, und das will ich nur unterstreichen, halte ich genauso wichtig wie du auch, ist für viele Kunden und Kundinnen steckt hinter der Botschaft Nummer 1 halt auch was Negatives drin. Nicht nur, dass man als Angreifer dann gut die David-Goliath-Positionierung ausspielen kann, auch wie du es beschrieben hast, für viele steckt da auch per se schon Negatives drin. Also das muss man ganz klar sagen, sehr, sehr, sehr ambivalentes Argument.
Wobei man da vielleicht schon nochmal sagen muss, es ist auch branchenabhängig. Ich würde nicht sagen, dass in jeder Branche die Nummer 1 jetzt per se mit negativen Assoziationen verbunden wird. Auch wenn wir jetzt nochmal Automobil an Mercedes-Benz denken. Lange war ja wirklich der Claim, mit dem sie rausgegangen sind, das Beste oder nichts. Also und das war ja ein sehr, sehr erfolgreicher Claim, der in eine ähnliche Richtung schlägt. Und da würde ich es jetzt eben nicht als gefährlichstes Versprechen eben bezeichnen. Ich glaube aber grundsätzlich auch, dass es gefährlich ist, einfach weil es schnell in diese generische Richtung abdriftet und man eben nicht weiß, in was das Beste, in was die Nummer 1 und was eben auch ihnen recht gibt jeweils. Also, dass man dieses Problem der Belegbarkeit hat. Deswegen stimme ich euch da grundsätzlich schon zu. Es ist natürlich aber auch die Frage, inwieweit wird es überhaupt so direkt kommuniziert und inwieweit spielt man das indirekt über Bande? Und dann kann das meiner Meinung nach sehr gut funktionieren, dass man eben ja sich diese Value Proposition als Zielbild setzt und darauf abzielt, ohne das konkret zu kommunizieren.
Wie du richtig sagst, ist ja auch ein gutes Argument, weil es ja auch so gut funktioniert. Und wenn ich das glaubwürdig vertreten kann, also nachvollziehbar für meine Kundinnen und Kunden, ja, warum nicht nutzen? Das meinte ich mit Ambivalenz. Mhm. Ich denke aber auch nochmal mit Blick auf den dritten Platz, Markus, besser Argumentation. Hier die Nummer 1 Argumentation, was ja hier absolut wichtig ist, ist immer, es ist total relativ. Gute Al Reese und Jack Trout vorgelagert und das ist ja im Positioning einfach der, wie die beiden ja schon immer sagten, der zentralste Job. Leg mal die Arena fest, in der du antreten willst. Das darf natürlich keine lächerliche Arena sein, dass du der Beste in irgendeiner Disziplin bist, die niemanden interessiert oder der Erste. Das ist hier noch der entscheidende Punkt, was die hohe Kunst des Positionings darstellt, dass du im Kern über die Anders-Argumentation reingehst und nicht über eine besser, schöner Nummer-1-Argumentation.
Mir geht es vor allen Dingen darum, dass dieser Shortcut Nummer 1 gleich gut, den musst du hinterdenken. Und deswegen dieses Arena-Setting oder auch die Wippe, die da immer im Kopf hatten, Al Reese und Jack Trout, das sind schon ganz wichtige Punkte. ich würde dann zu meiner absoluten Nummer eins kommen. Und diese absolute Nummer eins hat sich über Jahre bei mir fest in den Kopf eingebohrt. Da kann man jetzt sagen, was man will. Aber wenn mir ein Unternehmen in seiner Value Proposition dann immer sagt, wir haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Markt. Was heißt denn das jetzt, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für den Kunden? Und das ist sowas von doppeldeutig und schwer überprüfbar, dass ich mich damit immer schwer tue, wenn man hört, ja, aber wir haben einfach gegenüber unseren anderen Anbietern sind wir die mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und häufig fällt es da hinaus, dass man sagt, nee, wir sind nicht ganz so teuer wie die anderen, wir sind vielleicht nicht ganz so gut oder wir sind so super und kosten trotzdem viel, dass ich da alles dahinter verbergen kann, was so unkonkret wie nur irgendwas ist, aber immer gedacht ist, das ist genau das, was der Kunde will. Unternehmen, die das probiert haben, haben meinen Markennamen wie mit Donnerhall gehabt. Da gibt es so eine Firma, die ist Opel, dann gibt es noch eine andere Firma, die heißt Karstadt, die im Einzelhandel probiert haben, beides zu bieten, also Preis und Leistung zusammenzubringen. Wir wissen, glaube ich, wo die beiden momentan stehen und ich halte es für die gefährlichste Positionierung beziehungsweise die gefährlichste Value Proposition, die man sich geben kann, zu sagen zu seinem Kunden, wir haben einfach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für dich.
Markus, da bin ich hundertprozentig bei dir. Das ist ja eine Argumentation, die trifft man seit Jahrzehnten an. Die stirbt ja schlichtweg nicht aus. Und wie du es richtig umschrieben hast, was darunter verstanden wird, ist ja vielschichtig ohne Ende. Aus meinem Blickwinkel geht es ja darum, dass die Kundin, der Kunde sagt, das ist für mich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und der Kunde, je nachdem, welchem Segment er angehört, interpretiert das halt anders. Menschen, die ein Luxusgut kaufen, kaufen aus ihrer Sicht in dem Moment auch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und Menschen, die zum Hard-Discounter gehen, kaufen in der Situation dann auch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Also es ist etwas, was man ständig antrifft, aber was mit Positioning überhaupt nichts zu tun hat.
Meiner Meinung nach auch wohlverdient auf dem ersten Platz. Was mir jetzt aber noch grundsätzlich in diesem Ranking fehlt, ist so das, was einem immer wieder jetzt von jüngeren Unternehmen kommuniziert wird als Value Proposition. Wir machen es besser, wir machen es klimaneutral, wir machen es eben gut für die Welt. Meiner Meinung nach ist das auch eine der gefährlichsten Value Propositions.
Ja, stimme ich auch zu. Oder wir sind die billigsten.
Genau.
Markus, warum ist es nicht auf Platz 1?
Aus meiner Sicht, wenn ich es nachweisen kann und der Billigste bin, auch einen relevanten Nutzen für den Kunden abbilden kann und den Billigsten eigentlich nicht als den ansehe, der irgendwie ein Problem hat, sondern er hat einfach ein ganz einfaches Argument, das muss er nur durchhalten. Ja, also der Billigste zu sein und es sein wollen, das ist ein Riesenunterschied. Aber wenn ich schaffe, so eine Positionierung, so eine Value Proposition aufzubauen wie Aldi oder dergleichen, wir haben über die Hard Discounter schon kurz geredet, dann ist das nichts Falsches. Die Frage ist nur, ob ich schaffe und ob ich da wirklich auch das nachhaltig bewirtschaften kann. Und da würde ich sagen, das ist zwar gefährlich, aber das kriegt man schneller ausgeräumt als ein Preis-Leistungs-Verhältnis, meiner Meinung nach.
Ja, und warum ist nicht, ich bin der Billigste und der Beste auf Platz 1?
Thorsten, welche Folie wollen wir jetzt aus unserem Vorlesungssatz rausholen?
Könntest du nicht noch ein bisschen weitermachen? Noch ein paar?
Mir geht es um eins. Und was mich dazu getrieben hat, diese Top 3 zu definieren, ist, dieses Denken, eine Value Proposition ist ein Shortcut. Was ich immer wieder feststelle und auch über Jahre auch in gemeinsamen Projekten mit dir, Thorsten, haben wir immer wieder festgestellt, das ist echte Arbeit, eine Value Proposition zu finden, die wirklich differenziert. Und das hat mehr mit vielleicht auch einer gewissen Schizophrenie der Unternehmen und der Führungskräfte zu tun, wirklich zu verstehen, dass es nicht darum geht, was man gerne wäre oder objektiv ist, sondern wirklich im Kern zu verstehen, wo der relevante Unterschied für den Kunden ist.
Das war's für heute. Sind die von Markus nominierten Top 3 tatsächlich die gefährlichsten Value Propositions? Ist der Hinweis auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis riskanter als die bessere Argumentation oder die Behauptung, die Nummer 1 zu sein? Oder müssen nicht ganz andere Value Positionings auf den Spitzenplätzen des Rankings Berücksichtigung finden? Falls ihr andere Top-3-Kandidaten seht, könnt ihr diese auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!
Der St. Galler Marketing.